Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Der plötzliche Fall der Mauer weckt bei vielen Juden im November 1989 spontan Ängste. Und das weltweit. Die Angst vor neuem Nationalismus, die Angst vor altem Größenwahn. Zwei prominente Israelis, der Historiker Walter Zvi Bacharach aus Hamburg und der Politiker Josef Burg aus Dresden, haben beide viele Familienmitglieder im Holocaust verloren. Gegner der deutschen Wiedervereinigung sind sie dennoch nicht, erstaunlicherweise. Unser Autor Klaus Diederichsen bekommt im März 1990 die Chance, die beiden zu treffen. Josef Burg in Jerusalem und Walter Zvi Bacharach in Tel Aviv.
Für mich Deutschland heißt immer noch Deutschland, Holocaust, Antisemitismus. Ich kann da nicht drum rum und ich finde, man soll es auch nicht verwischen.
Walter Zvi Bacharachs Jugend in Hamburg wurde für den 10-jährigen Jungen nach 1938 endgültig von den Nationalsozialisten zerstört.
Dann wurden wir nach der Kristallnacht hinaus, also aus Deutschland rausgeschmissen. Wir kamen nach Holland. Dort waren wir noch 4 Jahre und dann wurden wir durch die Deutschen ergriffen und dann war ich noch 3 Jahre in Konzentrationslägern, wo ich meine Familie verloren habe, aber selber mit meinem Bruder selber überlebt habe.
Zvi Bacharachs Mutter Erna wurde in Auschwitz vergast. Sein Vater Moritz wurde kurz vor Kriegsende auf einem KZ-Todesmarsch vor den Augen des 16-jährigen Sohnes erschossen.
Meine eigene Erfahrung hat mich dazu gebracht, den Nationalsozialismus und Antisemitismus und Holocaust zu erforschen, um dann auch selber eine Antwort zu finden, was mir selber zugestoßen ist.
1946 wanderte er nach Palästina ein und wurde in Israel Historiker, ein Spezialist für die Erforschung des Antisemitismus und des Holocaust.
Ich bin ein Kritiker der deutschen Geschichte. Im Prinzip bin ich der Meinung, gerade im Gegensatz zu dem, was viele zum Beispiel auch auf jüdischer Seite gesagt wurde, dass die Deutschen von Grund aus so und so sind, diese Annahme nehme ich nicht an.
Jede geschichtliche Tradition und jedes Volk könne sich ändern, sagte er Ende März 1990, nur wenige Tage nach der ersten freien Volkskammerwahl in der DDR. Seine jüdische Sicht auf das deutsche Volk als Ganzes werde sich durch die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten nicht ändern.
Ich sehe keinen wesentlichen Unterschied zwischen dem deutschen Volk in Ostdeutschland und dem deutschen Volk in Westdeutschland. Denn wenn ich aus jüdischer Sicht die Sache betrachte, sind ja in Ostdeutschland, genauso wie in Westdeutschland, sitzen die Täter und sitzen die Antisemiten, Antisemiten genau wie in anderen Ländern auch.
Walter Zvi Bacharach war gerade von einer Deutschlandreise zurückgekehrt. Er registrierte dort ein Abflauen der Euphorie nach dem Mauerfall und Anfänge einer neuen Fremdenfeindlichkeit.
Andererseits in Ostdeutschland nicht, kann ich mir vorstellen, dass das Nationale wieder und wir wollen gleich werden, wir wollen wieder deutsch werden, dass das wieder einen bestimmten Fremdenhass hervorruft. Wir wollen eben deutsch denken, wir wollen national denken, dass man dann das Nicht-Deutsche wieder hervorhebt.
Und das könne sich auch schnell wieder gegen die jüdische Minderheit in Deutschland richten. Doch ein Gegner der deutschen Wiedervereinigung sei er nicht.
Das hat keinen Zweck, heute zu sagen, ich bin ein Gegner. Man kann kein Gegner gegen die Realität sein. Es besteht immerhin trotzdem eine bestimmte Empfindlichkeit, die natürlich zu verstehen ist.
Auch Josef Burg aus Dresden ist wie Walter Zvi Bacharach Ende der 30er Jahre aus Deutschland vertrieben worden. Er konnte sich aber schon 1939 direkt nach Palästina retten. Burgs Mutter, Großmutter und viele andere Verwandte sind jedoch von den Nazis ermordet worden. In Israel war er ab 1951 für 35 Jahre Minister in 10 verschiedenen Ressorts, Vorsitzender der nationalreligiösen Partei Mizrachi und für seine Schlagfertigkeit in Parlamentsdebatten berühmt. Die deutsche Teilung sahen viele Israelis als gerechte Strafe für die deutschen Verbrechen im Holocaust.
Ja, hören Sie zu, der liebe Gott führt die Weltgeschichte, nicht ich. Also die Meinungen sind geteilt. Mit großer Liebe und Begeisterung wurde Deutschland nicht betrachtet.
Aber wäre nicht Hass gegen Deutsche und Deutschland eine ganz natürliche Reaktion gewesen?
Ich habe diese Frage beantwortet in einem Gespräch mit Konrad Adenauer. Er fragte mich, ob ich nach Deutschland zurückfahren würde. Ich habe gesagt, die Vergangenheit ist Vergangenheit, meine Zukunft ist hier. Wir dürfen die Vergangenheit nicht vergessen, aber wir müssen eine gemeinsame Zukunft bauen.
Darum stimmte Josef Burg 1965 in der Knesset auch für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der Bundesrepublik. Selbst wenn er in den Jahren danach nur selten nach Deutschland reiste, der plötzliche Fall der Mauer am 9. November 1989 hat ihn nicht überrascht.
Weil ich schon diesen Zustand als einen unnatürlichen Zustand betrachtet hatte. Ich habe von Jerusalem her gesehen, von dieser Warte her immer die Teilung Berlins als etwas Unnatürliches betrachtet. Ein Resultat der Welt, die zwischen Roosevelt und Stalin geteilt wurde. Die Rechnung wurde dann auch vom deutschen Volk bezahlt. Und es war mir klar, dass dieser Zustand sich nicht halten wird.
Und doch blieb damals Ende März 1990 bei beiden Gesprächspartnern in Israel beim Thema Wiedervereinigung, wohl auch vor dem Hintergrund ihrer eigenen tragischen Erfahrungen mit Deutschland, eine Portion Skepsis.
Es hat schon mal jemand gesagt, es wohnen 8-2 Seelen in meiner Brust. Und ein Trauma lässt sich nicht von heute auf morgen überwinden.
Denken Sie, dass es so im Prinzip ein moralisches Recht Israels gibt, bei diesen Fragen, deutschen Fragen jetzt mitzureden?
Politisch sicher nicht, moralisch sicher ja.
Keine Ressentiments, dafür aber eine Portion Skepsis, was die deutsche Wiedervereinigung betrifft. Josef Burg wie auch Walter Zwiebacharach sind inzwischen verstorben. In Israel sind damals längst nicht alle ihrer Meinung und aus einer Umfrage geht hervor, ein Drittel der Befragten ist strikt gegen die Wiedervereinigung. Es sind in erster Linie ältere Menschen oder Nachfahren von osteuropäischen Juden. Israelis mit deutschen Wurzeln zählen dagegen eher zu den Befürwortern. Der Historiker Moshe Zimmermann hat damals diese Umfrage gemacht für die Hebräische Universität in Jerusalem. Seine Eltern konnten Ende der 30er Jahre aus Hamburg nach Palästina fliehen, sprechen aber niemals Deutsch mit ihm. Das lernt er erst als Erwachsener durch seine Forschungen zur Geschichte des Antisemitismus, sein Spezialgebiet. Vor 30 Jahren ist seine Stimme vermutlich die prominenteste gegen all die scharfen Deutschlandkritiker auf jüdischer Seite. Mein Kollege Klaus Diederichsen hat auch ihn damals interviewt und schaut heute noch einmal mit Moshe Zimmermann auf dieses Gespräch zurück.
Sozusagen zur Halbzeit zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung, direkt nach der ersten freien DDR-Volkskammerwahl Ende März, traf ich den linksliberalen Historiker Moshe Zimmermann vor seiner Uni in Jerusalem. Schönstes, mildes Frühlingswetter. Wir sitzen im Schatten von Palmen und Vögel zwitschern im Hintergrund. Der gefragte Deutschlandkenner Zimmermann hatte in Israel bis dahin schon viele heftige Fernsehdiskussionen zur neuen deutschen Frage durchgestanden.
Man versucht immer, in solchen Diskussionen auf dem Standpunkt des Holocaust zu stehen. Wir erinnern uns an die schwierige Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und deswegen müssen wir im Prinzip gegen die Wiedervereinigung sein.
Moshe Zimmermann hielt damals in den Talkrunden dagegen. Die deutsche Teilung sei Folge des Kalten Krieges und nicht eine moralische Entscheidung gegen Deutschland wegen des Holocaust gewesen. Für die große Mehrheit der Israelis gäbe es, nachdem sich die erste Aufregung nach dem Mauerfall schnell gelegt habe, in Wahrheit keine deutsche Frage mehr.
Das heißt, für die Israelis sind Mercedes und BMW ein Statussymbol, sind deutsche Waren gute Waren und relativ billiger noch dazu. Waren, die nur im Rahmen der Wirtschaft bewertet sind und nicht im Rahmen einer historischen Mythologie. Und deswegen ist für diese Leute meistens die Frage der deutschen Vergangenheit völlig irrelevant. Und das zeigt sich auch in der Behandlung der Wiedervereinigung in Deutschland. Also für die meisten Leute ist die Frage und ist die Sache schon gelöst. Und deswegen ist die Frage Wiedervereinigung auch problemlos.
Mich erstaunte damals, Ende März 1990, wie stark sich der israelische Historiker für eine gelassene Haltung gegenüber der Aussicht auf ein neues, großes Deutschland im Zentrum Europas aussprach.
Israel muss vielleicht, genauso wie alle Juden, aufpassen, dass in Deutschland wie anderswo die Rechtsradikalen nicht zu stark werden. Aber das hat wiederum mit der Frage der Vereinigung Deutschlands kaum etwas zu tun, so dass wir eigentlich dieser Frage der Wiedervereinigung ziemlich gelassen betrachten können.
30 Jahre später, im September 2020, kurz vor dem jüdischen Neujahrsfest, erreiche ich Professor Zimmermann am Telefon in seiner Wohnung in Israel. Jetzt, im Rückblick, nimmt er seine alte Gelassenheit gegenüber dem neuen Deutschland aus dem Jahre 1990 zum Teil wieder zurück.
Das Salz in die Suppe kam schon ziemlich schnell, ja, schon 92, Hoyerswerda und so weiter. Das waren Ereignisse, die zeigten, dass man zu sehr daran geglaubt hat, dass Rechtsradikalismus oder Antisemitismus im kommunistischen Teil Deutschlands keine Chance haben.
Der rechtsterroristische Anschlag auf die jüdische Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019 hat aber seiner Meinung nach in Israel nur vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit erregt.
Dieser Anschlag in Halle machte in Israel Schlagzeilen, aber für eine sehr kurze Zeit, weil für die Israelis Deutschland nicht das Problem ist. Man vermutet eher den Antisemitismus oder die anti-israelische Haltung in anderen Ländern.
Zum Beispiel in England oder Frankreich. Den fast völlig entspannten Blick der israelischen Mehrheit auf Deutschland sieht Moshe Zimmermann kritisch. Die israelische Politik sei in den vergangenen 30 Jahren selbst sehr weit nach rechts gerückt und dadurch auf dem rechten Auge viel zu oft blind geworden.
Ich meinerseits bin etwas überrascht darüber, wie gelassen Israelis sind, wenn es um den Rechtsextremismus in Deutschland geht. Wir können sehen, dass im ehemaligen Ostdeutschland eine sehr starke rechtsradikale, rechtspopulistische Bewegung entwickelt hat, die man eigentlich nicht hätte erwarten können. Während den Anfängen ist für mich eine Parole, die ich sehr ernst nehme. Ich bin Historiker.
Seine neue kritische Schärfe mit Blick auf Deutschland zeigte Moshe Zimmermann Mitte Februar nach der Wahl eines Thüringer Ministerpräsidenten mit den Stimmen der rechtsradikalen Höcke-AfD. In der Wochenzeitung Die Zeit schrieb Zimmermann von der Schandtat im Thüringer Landtag.
Nach dem Fall der Mauer, dem Sturz des Systems Honecker, da beginnt in der DDR eine neue, eine ganz andere Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus. Die einzige DDR-Politik des Antizionismus, die ist plötzlich passé. Stattdessen will sich die neu gewählte Regierung unter Lothar de Maizière Israel gegenüber öffnen und bietet dafür den sowjetischen Juden Asyl. Julia Smilger über den politischen Wandel der DDR vor 30 Jahren, der die jüdische Zuwanderung nach Deutschland initiierte und das noch vor der BRD.
Im Sommer 1990 breitete sich in Moskau ein Gerücht aus. Honecker nimmt Juden aus der Sowjetunion auf, als eine Art Wiedergutmachung dafür, dass die DDR sich nie an den deutschen Zahlungen für Israel beteiligte. Es sprach sich schnell herum, alle wussten Bescheid, außer Honecker vielleicht.
So lakonisch beginnt der russisch-jüdische Schriftsteller Wladimir Kaminer seine Erzählung »Russendisco«. Kaminer weiß natürlich, dass es nicht Erich Honecker war, sondern die letzte Regierung der DDR, die sich im Sommer 1990 plötzlich dafür aussprach, verfolgte Juden aufzunehmen. Yannis Panayiotidis, Migrationsforscher an der Universität Wien.
Die Position der DDR, der SED-Regierung, war ja bis dahin gewesen, dass die DDR als antifaschistischer Staat für die Verbrechen des Faschismus eben keine Verantwortung trug. Die demokratisch gewählte Regierung der DDR wollte das eben ändern, wollte dezidiert Verantwortung übernehmen für die Verbrechen der deutschen Nation während des NS und bot aus diesem Grund verfolgten Juden die Aufnahme in der DDR an.
Almut Berger, die erste und letzte Ausländerbeauftragte der DDR, bezeichnet diese Aufnahmebereitschaft als einen wichtigen Teil der neuen Juden- und israelfreundlichen Politik der DDR.
Es gab vorher auch schon in dem Zusammenhang Bemühungen, etwa die gegenseitige Anerkennung zu betreiben. Das ist nicht mehr vollzogen worden innerhalb der DDR, weil der Staat Israel eine Anerkennung auch immer von Wiedergutmachungsforderungen abhängig gemacht hat. Und dazu war die DDR dann gar nicht mehr in der Lage.
Statt finanzielle Wiedergutmachung also die Aufnahme verfolgte Juden. Gemeint waren Juden aus der Sowjetunion.
Es gab durchaus Beobachtungen von den neu entstandenen Bürgerbewegungen, von dem jüdischen Kulturverein, den es inzwischen gab, dass Juden in der Sowjetunion diskriminiert wurden, dass sie unter Pogromstimmungen, wie sie dann oft gesagt haben, litten und dass viele von ihnen das Land verlassen wollten.
Die Perestroika-Zeit unter Gorbatschow war geprägt von wirtschaftlichen Erschütterungen und wachsendem Antisemitismus. Das drängte Juden aus dem Land. Migrationsforscher Yannis Panayiotidis.
Dieser Migrationsdruck hatte ganz viel dazu tun, dass in der zerfallenden UdSSR der Nationalismus auf dem Vormarsch war und mit dem Nationalismus eben auch in vielen Fällen der Antisemitismus. Das heißt, jüdische Menschen hatten Angst vor Verfolgung, wurden bedroht, wurden bespuckt und suchten deswegen auch einen Ausweg aus der Sowjetunion. Und auf diese latente bis eben auch in vielen Fällen konkrete Bedrohungssituation reagierte die DDR-Regierung an dieser Stelle.
Almut Berger hat die unkomplizierte Aufnahmeregelung für den DDR-Ministerrat mitentworfen. Die Asylsuchenden konnten mit Touristenvisa in die DDR einreisen. Sie mussten ihren Pass oder eine Geburtsurkunde vorlegen, denn in diesen Dokumenten war nach sowjetischem Recht Nationalität Jude vermerkt. Kaum war die Aufnahmeerklärung des DDR-Parlaments am 12. April 1990 verkündet worden, überschlugen sich die Ereignisse, erinnert sich Almut Berger.
Ich war erst ganz wenige Tage in meinem neuen Amt als Ausländerbeauftragte. Da kam einer der ersten Besucher, ein Mitarbeiter des Verbands jüdischer Gemeinden, und war sehr aufgeregt und sagte, wir müssen unbedingt etwas unternehmen. Morgen stehen 100 Juden aus der Sowjetunion bei mir vor der Tür.
Die jüdischen Asylsuchenden bekamen Hilfe bei der Wohnungs- und Arbeitssuche. In den wenigen Monaten bis zur Wiedervereinigung kamen 2650 sowjetische Juden nach Ostberlin. Danach übernahm die Bundesrepublik Deutschland die Verwaltung dieser einmaligen jüdischen Einwanderung. Rund 230.000 Juden aus der Ex-Sowjetunion sind bis heute nach Deutschland eingewandert.
Ich bin sehr froh und auch ein bisschen stolz darauf, dass wir das damals geschafft haben. Ich weiß, dass vieles nicht befriedigend ist, dass vieles auch natürlich zu Schwierigkeiten geführt hat und innerhalb der Gemeinden es oft Probleme dann gegeben hat. Aber insgesamt denke ich, jüdisches Leben ist seitdem wesentlich stärker wahrnehmbar. Und in den neuen Bundesländern, in den östlichen Bundesländern, überhaupt erst richtig wahrnehmbar geworden. Sehr traurig macht mich, wenn ich heute Antisemitismus erlebe und Dinge, die einzelnen jüdischen Menschen bei uns geschehen, finde ich das eine ganz schlimme Sache, der wir mit aller Kraft wirklich entgegenstehen müssen.